Wer von euch saß schon mal in einem Gottesdienst und hat bei der Predigt nur Bahnhof verstanden? Es melden sich tatsächlich Leute. Ich hoffe, das war nicht hier bei mir. Wenn doch, dann lasst es nicht auf euch sitzen, sondern kommt auf mich zu und sagst du, sorry, aber ich habe überhaupt nicht verstanden, was du sagen wolltest. Wenn man bei einer Predigt nur Bahnhof versteht, dann kann das ja unterschiedliche Gründe haben. Zum Beispiel, dass die Predigt in einer anderen Sprache gesprochen wird. Ich habe mir zum Beispiel mal angetan, im Internet eine Predigt auf Portugiesisch mit englischen Untertiteln mir anzuhören. Und am Ende dieser Predigt wusste ich, was ich getan habe. Und ich muss zugeben, trotz meines Englisch-Leistungskurses habe ich nicht alles verstanden. Es kann aber auch daran liegen, dass man einfach nicht kapiert, was der Prediger eigentlich sagen möchte. Und ich vermute mal, den meisten, die sich gemeldet haben, ging es genau so. Manchmal sind geistliche Inhalte vielleicht tatsächlich so kompliziert, dass es auch dem Prediger nicht gelingt, es so zu transportieren, dass der Hörer es hört und versteht. Aber es kann auch sein, dass man selber nicht bereit ist für die Botschaft, sich nicht dafür öffnet und eigentlich gar nicht verstehen möchte. Auf jeden Fall sind wir uns, glaube ich, einig darin, dass es nicht Sinn der Sache einer Predigt sein kann, dass sie nicht verstanden wird, oder? Nun lesen wir aber hier direkt nach dem Gleichnis, das wir gerade gehört haben, in Matthäus 13, Abvers 10. Da traten die Jünger herzu und sprachen zu ihm, warum redest du in Gleichnissen mit ihnen? Er aber antwortete und sprach zu ihnen, weil es euch gegeben ist, die Geheimnisse des Himmelreichs zu verstehen, jenen aber ist es nicht gegeben. Denn wer hat, dem wird gegeben werden und er wird Überfluss haben. Wer aber nicht hat, von dem wird auch das genommen werden, was er hat. Darum rede ich in Gleichnissen zu ihnen, weil sie sehen und doch nicht hören und hören und doch nicht hören und nicht verstehen. Jesus erklärt seinen Jüngern, ich predige in Gleichnissen, damit bestimmte Menschen es nicht verstehen. Also Jesus verschlüsselt seine Botschaft in einer Weise, dass da eine Menschengruppe ist, die zuhört und sie versteht es nicht. Wisst ihr, das, was Jesus sagt, ist eine wichtige Botschaft. Das ist nicht irgend so dahergelabertes Zeug, sondern das, was Jesus uns zu sagen hat, ist etwas Kraftvolles. Etwas Wertvolles, etwas, das in unserem Leben einschlagen soll und uns verändern soll. Aber in dem Zuhörerkreis von Jesus gab es Menschen, die hörten Jesus nicht zu, weil sie erkannt haben, das, was Jesus zu sagen hat, ist wirklich wertvoll für mich und ich öffne mich dafür. Sondern da gab es Menschen, die hörten zu, nur um etwas Falsches in seiner Lehre zu finden, mit dem sie ihn dann irgendwie anklagen könnten. Und diesen Menschen hält Jesus den Wert seiner Botschaft vor, enthält er ihn vor, weil sie überhaupt gar nicht hören wollen. Für sie werden die Gleichnisse wie so eine Verschlüsselung von der Wahrheit. Aber interessanterweise ist für diejenigen, die hören wollen, ein Gleichnis etwas, was hilft zu verstehen. Das ist ja heute genauso, dass in einer Predigt die Bilder, die verwendet werden, das sind, was eine Predigt anschaulich macht, wo man dann plötzlich tiefer versteht, ja genau, das ist es gemeint. Und die Gleichnisse Jesu waren Bilder aus dem Alltag der Menschen. Er nutzte alltägliche Bilder und mit diesen Bildern erklärte Jesus geistliche Wahrheiten. Und die, die sich für den Wert der Botschaft Jesu öffneten und hungerten nach mehr, für die wurden die Gleichnisse zu einer Verständnishilfe. Die Gleichnisse in Matthäus 13 beginnen mit, das Reich der Himmel ist vergleichbar mit. Es sind die sogenannten Himmelreichsgleichnisse. Und Jesus vergleicht Alltagssituationen mit dem Reich der Himmel oder umgekehrt. Und mit dem Reich der Himmel ist übrigens nicht ein Reich irgendwo da oben im Himmel gemeint. Das könnte der Name ja implizieren. Aber was Jesus wirklich meint mit dem Reich der Himmel, ist die Herrschaft des Himmels hier auf der Erde. Im Markus-Evangelium ist bei denselben Gleichnissen die Rede vom Reich Gottes. Auch damit ist nicht das Reich irgendwo da oben gemeint, wo Gott vielleicht wohnt, sondern die Herrschaft Gottes hier auf der Erde. Und diese Herrschaft ist die messianische Herrschaft unseres Herrn Jesus Christus, die angebrochen ist, als Jesus Christus auf diese Erde kam und hier anfing zu wirken. Deswegen konnte Jesus auch in Lukas 17, Vers 21 sagen, das Reich Gottes ist schon längst mitten unter euch. In der Person Jesus Christus, die auf die Erde kam und dem Volk zeigte, was bedeutet, wenn Jesus, wenn Gott wieder die Herrschaft hat. In Jesus Christus ist das Reich auf die Erde gekommen. Aber Jesus ging ja wieder in den Himmel. Das ist eine zweite Phase des Reiches Gottes und die ist jetzt, wo in der Kraft des Heiligen Geistes sich das Reich Gottes ausbreiten soll auf der Erde. Und irgendwann kommt die Erfüllung, wenn Jesus Christus wiederkommt, um das Reich Gottes zu verenden. Wo Himmel und Erde verschmelzen, es eine neue Schöpfung geben wird und Gott wirklich bei den Menschen wohnen wird. Jesus spricht in diesen Gleichnissen also von der Herrschaft des Himmels auf der Erde. Die Gleichnisse beginnen mit, das Reich der Himmel ist vergleichbar mit Punkt, Punkt, Punkt. Es gibt eine Ausnahme und das ist eben genau dieses Gleichnis, was wir eben gerade gehört haben, das Gleichnis vom Seemann. Dieses Gleichnis beginnt ganz unvermittelt. Da heißt es, siehe, der Seemann ging aus, um zu sehen. Hier haben wir nicht diese Einleitung, das Reich der Himmels ist vergleichbar mit. Aber in der Erklärung dieses Gleichnisses lesen wir dann, in Vers 19, so oft jemand das Wort vom Reich hört. Also er redet hier schon über das Reich, aber dieses Gleichnis ist wie eine Einleitung für die Himmelreichsgleichnisse. Jesus macht dir deutlich, das, was ich euch jetzt über das Reich der Himmel sage, ist etwas Kraftvolles, das in euer Herz rutschen soll und euch verändern soll. Er macht deutlich, das, was ich euch sage, ist eine gute Saat, die auf fruchtbaren Boden fallen soll und in eurem Leben Frucht bringen soll. Hört also genau hin. Aber Jesus macht deutlich, dass diese Saat nicht immer auf fruchtbaren Boden fällt, sondern dass es da Böden gibt, die die gute Frucht verhindern. Das Gleichnis vom Seemann war für die Zuhörer Jesu ein bekanntes Bild. Also nicht Seemann, sondern Sämann. Einige der Zuhörer Jesu waren sicher selber Bauern, andere vielleicht Erntehelfer. Und wieder andere waren Menschen, die regelmäßig Sämänner bei der Arbeit sahen. Da war also ein Sämann beim Sehen. Er ging über das Feld und warf die Saat aus. Und bei so einem Feld ist es so, das kennen wir heute auch, dass da Wege waren, wo die Bauern lang gingen. Ja, bei uns haben wir feste Treckerspuren. Die Trecker fahren nicht immer wieder neu irgendwo und machen immer wieder neue Kerben in das Feld, sondern es gibt feste Treckerspuren, damit möglichst wenig vom Feld plattgefahren wird. Genauso war es damals auch. Die Ernte, die Seemänner gingen auf dem Feld auf ihren festen Pfaden, damit da eine Fußspur entstand, ein Weg festgetreten wurde, aber der Rest locker blieb. Und wenn der Seemann aussäte, fiel einiges auf diesen festgetretenen Boden. Und dann kamen die Vögel und konnten von dort die Saat aufpicken. Und dann war es bei den Feldern auch so, dass es da Felsbrocken gab. Das ist heute übrigens auch noch der Fall. Ja, Bauern haben ganz viel Arbeit damit, aus ihren Feldern diese dicken Feldsteine rauszuholen. Ja, deswegen liegt oft am Rand von so Erntefeldern große Haufen von Felsbrocken. Die gab es damals auch. Und das Problem war, wenn die in der Erde waren, nur wenig Erde drüber, dann waren sie wie so eine Blockade für die Wurzeln, die zu der guten, feuchten Erde dringen wollten. Aber sie stießen nicht zur Erde vor, sondern wurden von diesem Felsbrocken aufgehalten. Und wenn die Sonne kam, ist genau an diesen Stellen die Saat verdorrt. Ja, und damals gab es noch nicht Unkrautvernichter. Und deswegen gab es auch auf Feldern Unkraut und Disteln, die wuchsen. Ja, und sie wuchsen schneller als die Saat und haben deswegen an einigen Stellen die Ernte vertrocknet, bevor die Frucht entstehen konnte. Ein ganz klares Bild, ganz praktisch. Und dieses Bild wendet Jesus an auf die gute Botschaft vom Reich der Himmel. Und gleich am Anfang wird deutlich, das Ziel ist klar, die Saat soll auf guten Boden fallen, aufgehen, wachsen und viel Frucht bringen. Jesus erklärt es in Vers 23. Auf das gute Erdreich gesät aber ist es bei dem, der das Wort hört und versteht. Der bringt dann auch Frucht und der eine trägt 100-fältig, der andere 60-fältig und der dritte 30-fältig. Wer das Wort Gottes hört und versteht. Markus schreibt in diesem Gleichnis, wer es hört und aufnimmt. Es ist also nicht nur ein, ich habe es verstanden, was Jesus sagen will, sondern es ist ein Verstehen, das dazu führt, dass man sagt, ich nehme dieses Wort an, ich wende es an und ich lebe danach. Wer dieses Wort Gottes hört, es versteht, es annimmt und anwendet, bei dem wird Frucht entstehen, 100-fältig, 60-fältig oder 30-fältig. Was das für eine Frucht ist, das erklärt Jesus hier nicht. Jesus macht nur ganz deutlich, dass es da Dinge gibt, die diese Frucht verhindern. Und wenn wir uns diese Dinge genauer anschauen, dann finden wir heraus, auch um welche Früchte es sich handelt, die in unserem Leben entstehen sollen. Zuerst heißt es hier also, einiges fällt auf harten Boden und wird von Vögeln gefressen. Jesus sagt dazu, so oft jemand das Wort Gottes hört und nicht versteht, kommt der Böse und raubt das, was in sein Herz gesät ist. So oft jemand das Wort Gottes hört und nicht versteht, also nicht nur vom Verstand her nicht versteht, sondern auch nicht bereit ist, dieses Wort Jesu ernst zu nehmen, es zu schätzen und anzuwenden. Und ich glaube, Jesus spricht hier von dem harten Herzen, das nicht bereit ist, die Botschaft Gottes zu verstehen, geschweige denn anzunehmen. Und das, was ein Herz hart macht, ist der Stolz. Das stolze Herz ist nicht bereit, die Botschaft von Jesus Christus anzunehmen, denn den wichtigsten Teil der Botschaft Jesu könnte man ja so zusammenfassen. Gott liebt dich auf unbeschreibliche Weise und er möchte mit dir in Beziehung leben. Das Problem ist nur, du bist ein verdorbener, sündiger Mensch und das trennt dich von Gott. Aber weil Gott dich so sehr liebt, sendet er seinen Sohn Jesus Christus auf diese Erde, der deine Schuld auf sich nimmt und für dich stirbt und dir neues Leben schenkt. Und darum gibt es jetzt einen einzigen Weg zu Gott und das ist Jesus Christus, die Person Jesus Christus. Bekenne also, dass du ein Sünder bist, kehre um zu Jesus und vertraue dich ihm an. Das ist ganz kurz gesagt das Evangelium. Aber das stolze Herz sagt, das geht aber zu weit. Ein einziger Weg zu Jesus, zu Gott meine ich, das ist doch viel zu exklusiv. Wir können doch unmöglich sagen, dass es nur einen Weg, eine Wahrheit, ein Leben gibt. Und was gibt mir eigentlich das Recht, einem anderen zu sagen, dass er Sünder ist? Das ist doch eine Frechheit. Ein stolzes und rebellisches Herz ist nicht bereit, auf die Worte Jesu zu hören und sie anzunehmen. Solchen Menschen ist Jesus begegnet. Er hat ja das Evangelium verkündigt und er musste damit leben, dass es da Menschen gab, die sich der Botschaft Jesu verschlossen haben, ja sogar anfingen, ihn zu verfolgen. Und auch wir werden das immer wieder erleben, wenn wir das Evangelium verkünden und Jesus bezeugen, dass es Menschen gibt, die sich dagegen auflehnen in ihrem Stolz und sagen, nein, das kann nicht sein, das will ich nicht. Aber ich möchte auch bei uns ein bisschen auf Tuchfühlung gehen. Ich glaube nämlich, dass es auch bei uns vorkommen kann, dass ein hartes Herz gute Frucht verhindert. Kommt es vielleicht auch bei uns manchmal vor, dass wir uns dem Wort Gottes versperren? Ich weiß noch, dass ich mich als junger Christ so ab und zu auch mal über einen Prediger geärgert habe. Ja, was bildet sich denn ein Prediger zum Beispiel ein, mir vorzuschreiben, wie mein Sexualleben aussehen soll? Das ist doch meine Sache. Ja, und dann ist es leichter, sich über einen Pastor zu ärgern, als über Gott. Oder? Das ist doch leichter. Über Gott darf man sich nicht ärgern, aber wenn der Pastor etwas Komisches sagt, über den kann ich mich ärgern. Aber wisst ihr, ein guter Pastor ist Vermittler des Wortes Gottes. Ein guter Pastor ist Vermittler des Wortes Gottes. Und die Frage ist, gibt es möglicherweise Bereiche in unserem Leben, wo wir das Wort Gottes ignorieren, nicht hören, nicht verstehen, rationalisieren oder wegerklären, weil wir einfach nicht einsehen wollen, dass es da eine Lebensweise in unserem Leben gibt, die Gott Sünde nennt? Oder weil wir das eigentlich verstanden haben, aber uns eigentlich gar nicht ändern wollen? Wisst ihr, wir dürfen nicht vergessen, dass Sünde nicht nur eine moralische Verfehlung ist. So gehen wir manchmal mit Sünde um. Eine moralische Verfehlung, aber die Bibel nennt Sünde Sklaverei. Sünde nimmt uns gefangen. Sünde ist wie ein Gefängnis, aus dem wir selber nicht rauskommen und das uns trennt von Gott. Aber Jesus ist gekommen, um uns frei zu machen. In Jesaja 61, Vers 1, da wird über Jesus Folgendes gesagt. Und Jesus zitiert selber nochmal diese Stelle und bezieht sie auf sich. Da heißt es, der Geist des Herrn, des Herrschers ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, zu verbinden, die zerbrochenen Herzens sind, den Gefangenen Befreiung zu verkünden und Öffnung des Kerkers den Gebundenen. Sünde ist ein Kerker, der uns gefangen nehmen will. Aber Jesus Christus ist derjenige, der die Tür dieses Kerkers aufmacht, um uns da rauszuholen und uns Freiheit zu schenken. Jesus will unsere Freiheit und er will nicht, dass wir beherrscht werden von Sünde. Und deswegen sagt er auch, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Kehrt um, wendet euch wieder Gott zu, ändert euer Leben, denn seine Herrschaft kommt. Umkehr ist also die erste Antwort auf die Botschaft vom Himmelreich Gottes. Und das ist auch die erste Frucht, die wir bringen sollen. Johannes Täufer spricht von Frucht oder Früchten der Buße. Wer umkehrt, der ändert sein Leben. Früchte der Buße sind ein veränderter Lebensstil. Und wer erkennt, dass er vielleicht Lebensweisen eingeschlagen hat, die Gott nicht gefallen, aber sich vom Wort Gottes ansprechen lässt und dann in der Kraft des Heiligen Geistes umkehrt und sich verändern lässt, der bringt genau diese Frucht. Eine Frucht, die Gott schenkt, wenn wir unser Herz weich machen, uns für ihn öffnen und ihm vertrauen. Und Jesus spricht von einer zweiten Sache, die reiche Frucht verhindert. Da heißt es in den Versen 5 und 6 in Matthäus 13, anderes aber fiel auf felsigen Boden, wo es nicht viel Erde hatte und es ging sogleich auf, weil es keine tiefe Erde hatte. Als aber die Sonne aufging, wurde es verbrannt, weil es keine Wurzel hatte, verdorrte es. Jesus erklärt das in den Versen 20 und 21. Auf den felsigen Boden gestreut aber ist es bei dem, der das Wort hört und sogleich mit Freuden aufnimmt. Er hat aber keine Wurzel in sich, sondern ist wetterwendisch. Wenn nun Bedrängnis und Verfolgung entsteht um des Wortes willen, so nimmt er sogleich Anstoß. Jesus hier sagt es, wenn unser Glaube keine festen Wurzeln hat, wir also nicht fest verwurzelt sind in Jesus Christus, dann bringen wir keine Frucht. Und ich glaube, Jesus spricht hier von einem oberflächlichen Glauben im Gegensatz zu einer tiefen Jesusbeziehung. Jesus geht es ja um eine enge Beziehung zu ihm, in der wir ihn immer besser kennenlernen, indem wir ihm mehr und mehr vertrauen, auf ihn hoffen, ihn festhalten. Und ich glaube, das ist das Entscheidende, dass wir in dieser Beziehung zu ihm auch ihm immer ähnlicher werden. In einer tiefen Jesus-Beziehung, wenn du mit Jesus eng verbunden bist, Zeit mit ihm verbringst, ihn mehr und mehr kennenlernst, dann wird dich das verwandeln. Die Bibel sagt, in dasselbe Bild. Wir sollen Jesus Christus ähnlicher werden. Das Problem ist, manch ein Glaube ist so oberflächlich, dass die Tiefe nicht entsteht. Es ist ja so, Wurzeln wachsen in die Tiefe in Dürrezeiten. Wisst ihr das? Rosen zum Beispiel. Wenn du Rosen hast und diese Rosen jeden Tag gießt, dann sorgst du dafür, dass die Wurzeln dieser Rose an der Oberfläche bleiben. Weil die Rose hat überhaupt gar keinen Grund, dass die Wurzeln in die Tiefe wachsen, weil es ja oberflächlich genügend Wasser findet. Aber wenn du aufhörst, deine Rose regelmäßig zu gießen, dann fängt die Rose an, Wurzeln in die Tiefe zu entwickeln und dort Wasser zu suchen, wo die Erde das Wasser hat, nämlich unten in der Tiefe. Und genauso ist es bei uns. Wurzeln des Glaubens wachsen in die Tiefe, in den Dürrezeiten. Jesus möchte mit uns in die Tiefe gehen. Aber damit unser Glaube in die Tiefe gehen kann, brauchen wir Zeiten, in denen unser Glaube nicht immer nur begossen wird mit Segen und überflutendem Glück, sondern auch Zeiten, in denen der Glaube herausgefordert wird. Wisst ihr, die Frucht, die entstehen soll bei einem tiefen Glauben, wird beschrieben in Galater 5, Vers 22. Da heißt es, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Die guten Früchte des Geistes. Und wenn wir diese Früchte lesen, dann merken wir schon, dass diese Eigenschaften nicht etwas sind, was an der Oberfläche ist, an der Oberfläche entsteht, sondern etwas ist, was von tiefem Inneren heraus kommt und gelebt wird. Das sind keine oberflächlichen Eigenschaften. Aber damit Liebe in uns wachsen kann, muss Jesus an den Kern und den Grund unserer Lieblosigkeit gehen. Damit Freude wachsen kann, muss Jesus an den Kern unserer Traurigkeit gehen. Damit Frieden entstehen kann, muss Jesus an den Kern unseres Unfriedens gehen. Damit Freundlichkeit entstehen kann, muss Jesus an den Kern unseres Zorns gehen. Hier geht es um unseren Charakter und Jesus möchte unseren Charakter ändern und die guten Dinge hervorbringen und die schlechten Eigenschaften in gute verkehren. Sprich, Jesus möchte unsere wunden Punkte angehen, weil es doch die wunden Punkte in uns drin sind, die Lieblosigkeit erzeugen, Traurigkeit erzeugen, Zorn erzeugen, Unbarmherzigkeit, Groll, Stolz. Aber wenn unser Glaube nur oberflächlich ist und unsere Beziehung zu Jesus nicht an Tiefe gewinnt, ja, wenn wir uns vielleicht sogar dagegen wehren, wie soll dann die gute Frucht entstehen? Ja, es ist schmerzhaft, manchmal schwer auszuhalten, diese Zeiten, in denen Jesus mit uns in die Tiefe geht. Vielleicht erlebst du ja gerade selber so eine Wüstenzeit. Aber dann will ich dir Mut machen und darauf vertrauen, Gott hat dich nicht verlassen. Im Gegenteil, gerade jetzt ist Gott ganz stark am Wirken in dir. Er ist gerade dabei, deinem Glauben Tiefe zu schenken. Ein dritter Boden verhindert die gute Frucht. Dazu lesen wir in Vers 7 anderes, aber fiel unter die Dornen und die Dornen wuchsen auf und erstickten es. Und Jesus erklärt in Vers 22, unter die Dornen gesät aber ist es bei dem, der das Wort hört, aber die Sorge der Weltzeit und der Betrug des Reichtums ersticken das Wort und es wird unfruchtbar. Ich glaube, hier geht es um die Frucht einer lebendigen Nachfolge. Und das ist die Frucht, die nicht nur uns selber speist, sondern auch andere speist. Eine lebendige Nachfolge wird sich auswirken auf die Menschen, denen wir begegnen. Das hat Jesus ja immer wieder deutlich gemacht. Er ist nicht auf der Suche nach Kumpels. Er ist nicht auf der Suche nach Fans, nicht auf der Suche nach Enkelkindern, auch nicht nach halbherzigen Scheinfrommen. In Offenbarung 3, Vers 15 und 16 sagt Jesus zu der Gemeinde in Laodicea, ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist, ach, dass du kalt oder heiß wärst. So aber, weil du lau bist und weder kalt noch heiß, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Jesus hat kein Interesse am halbherzigen Glauben. Zu seinen Jüngern sagte er, wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Aber wer sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es finden. Jesus möchte konsequente Nachfolger, die sagen, Jesus, du bist das Wichtigste in meinem Leben. Dass dein Reich wächst, ist mein höchstes Ziel und dafür werde ich mein Bestes geben. Übrigens, kleiner Einschub, wir in den Bibelstunden beschäftigen wir uns da gerade mit den Werten der Gemeinde und am Mittwoch wird es um diesen Wert gehen, ich gebe mein Bestes. Wir geben unser Bestes. Wenn du erfahren möchtest, wie du dein Bestes geben möchtest, herzliche Einladung, Mittwoch 19.30 Uhr, Bibelstunde. Jesus macht hier in dem Gleichnis deutlich, es kann passieren, dass andere Dinge unseren Fokus einnehmen und Jesus und sein Reich dadurch an Wichtigkeit verliert. Wisst ihr, wenn die Dinge dieser Welt uns wichtiger werden als Jesus, dann kommen plötzlich Sorgen in unser Leben, weil wir unser Vertrauen auf andere Dinge setzen als auf Jesus. Der Betrug des Reichtums, den nennt Jesus hier. Wenn unser Reichtum, unser Wohlstand uns wichtiger wird als Jesus, auch dann kommen Sorgen, aber auch dann werden uns andere Dinge wichtiger als die Nachfolge. Wir leben hier in einer merkwürdigen Zeit. Ja, viele von uns kennen wahrscheinlich dieses Gefühl des Extremstress. Mann, ist die Zeit stressig. Man hat irgendwie viel zu wenig Zeit und in diese wenige Zeit muss man so viel reinpressen. Da ist die Arbeit, da ist die Familie, da ist das Hobby, der Sport, da ist meine Lieblingsserie, da ist YouTube. Ja, und mit Ach und Krach schaffe ich es dann auch noch irgendwie sonntags in den Gottesdienst. Aber ganz ehrlich, mehr ist dann auch nicht drin. Ich glaube, dass sich bei manch einem so ein folgenschwerer Fehler im Leben eingeschlichen hat. Und das ist, dass der Alltag eine Konkurrenz wurde für die Nachfolge Jesu. Der Alltag als Konkurrenz für die Nachfolge Jesu. Aber wisst ihr, es gab Zeiten, da ging man als Christ nicht nur in den Fußballverein, weil man gerne Fußball spielt, sondern auch, um dort Reich Gottes zu leben. Wisst ihr, das Reich Gottes und der Alltag, die können gar nicht miteinander konkurrieren, weil das Reich Gottes im Alltag gelebt wird. Wenn du glaubst, dass du in deinem Alltag alles reinpacken musst und irgendwie auch Gott, dann bist du auf der falschen Fährte. Gott ist die Nummer eins in deinem Leben. Und an jedem Ort, wo du bist, ist Gott mit dabei und möchte durch dich wirken und Reich Gottes bauen. Ich glaube, wir müssen neu an diesen Punkt kommen, dass das Reich Gottes unser höchstes Ziel wird. Dass wir dafür leben, dass Menschen von Gott berührt, befreit und erneuert werden. Und weißt du, jeder Moment deines Alltags ist letztlich eine Gelegenheit, Jesus nachzufolgen und sein Reich zu bauen. Vielleicht ist es so, vielleicht ist dein Terminkalender so voll, dass du es wirklich nur sonntags in die Gemeinde schaffst. Aber wisst ihr, die Gemeinde ist nicht Reich Gottes. Die Gemeinde ist nicht Reich Gottes. Ich würde sagen, die Gemeinde ist ein Trainingszentrum, wo Jünger Jesu ausgebildet werden, um in ihrem Alltag Reich Gottes zu leben. Das wünsche ich uns, dass wir das wieder neu entdecken. Hier lassen wir uns ausbilden, damit wir im Alltag Reich Gottes leben können. Nicht, wir haben einen Termin und da beschäftigen wir uns mit Gott und irgendwie damit wir dann irgendwie genug Zeit im Alltag haben für all das andere. Gott möchte, dass Frucht entsteht in unserem Leben. Früchte der Buße, also ein veränderter Lebensstil, der Gott gefällt. Früchte des Geistes, also eine Veränderung in unserem Innersten, in dem mehr und mehr die Eigenschaften Jesu in uns hervorkommen, aber auch sichtbare Früchte unserer Nachfolger in Form von Menschen, die selber anfangen, Frucht zu bringen. Das wünsche ich uns. Amen.